Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Ulrike Timm. Unser Gast ist ein international renommierter Kriminalbiologe. Alles, was an langsam verwesenden Körpern kreucht und fleucht, gehört zu seinem Forschungsgebiet. Und anhand von winzigen Spuren rekonstruiert er, was in den letzten Stunden eines Menschen passiert sein könnte. Dr. Marc Benecke war im August vergangenen Jahres bei uns. Und weil dieses Gespräch in vielerlei Hinsicht ein sehr anschauliches war, hören Sie es heute nochmal. Ich hatte mir vor der Sendung ein paar von Marc Benekes Lieblingsviechern angeguckt. Dazu gehören die Fauchschaben. Er hatte sogar mal einen Fauchschaben versandt. Und ich wollte natürlich wissen, wie so eine Fauchschabe denn klingt.
Die zischen so. Also es hört sich wirklich jetzt so an, so machen die halt. Und machen die meistens, wenn man sie irgendwie stört oder erschreckt oder wenn es was zu fressen gibt oder wenn sie kämpfen nachts, also sie sind nachtaktiv und die sich gegenseitig runterschmeißen von der höchsten Stelle. Wer nämlich oben sitzt, ist der Coolste. Deswegen gibt es dann auch immer Kämpfe nachts und Gezische. Fauchschaben, weil sie fauchen.
Und wer bestellt sowas?
Ja, das habe ich früher gemacht für Jugendliche und Kinder hauptsächlich. Jetzt, wo ich so sehr viele Jahre, schon 20 Jahre sozusagen mit denen zusammenlebe, sehe ich auch immer neue Facetten. Manche Pflanzen mögen sie, andere nicht. In manchen Dingen kooperieren sie, geben sich zum Beispiel Wasser und schenken sich dann sozusagen Wassertropfen und machen die verrücktesten Sachen. Aber wir haben es dann sein gelassen mit dem Versenden, weil wir dachten, bevor das einer macht, um seinen kleinen Bruder oder seine kleine Schwester zu erschrecken, sollen die Studierenden dann einfach hier vorbeikommen. Oder man kann das auch per YouTube mal zeigen und dann passt das schon.
Marc Benecke ist Kriminalbiologe. Er hat schon Mordfälle aufklären können, weil er eine ganz bestimmte Madenart an der Leiche fand. Dem, wie er es nennt, Recycling des Lebens geht er mit großer Leidenschaft und vorurteilsfreier Neugier nach. Und ich war schon erstaunt, dass er sein Hauptarbeitsbesteck, nämlich Skalpell, Pinzette und Lupe, wirklich immer bei sich trägt.
Pinzette und Lupe, genau. Also bei uns sind die Leichen ja nicht immer langsam verwesend, sondern öfter auch mal schnell verwesend. Und deswegen ist das Gewebe sehr weich. Und da können wir dann mit einer Federstahlpinzette, die ist so ganz, ganz flach gewalztes Stahl, ist das ganz dünn. Damit kann man sogar ein vertrocknetes Blatt aufheben, ohne dass es zerbricht. Die habe ich wirklich immer dabei. Und mehrere Lupen, eine 20-fach und eine 10-fach-Lupe. Und aber auch noch Händedesinfektionsspray. In der Tat, also solange ich meine Hose anhabe, habe ich auch diese Dinge immer in so einer Tasche am Gürtel. Das stimmt.
Also immer. Man kann nie wissen.
Genau, ich mache es auch, wenn ich Veranstaltungen mache, wo ich vielleicht für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Kriminalisten oder Kriminalistinnen werden wollen, dann fotografiere ich ein bisschen die Stadt, in der ich da gerade ankomme und zeige denen halt, am Bahnhof liegen Zigarettenkippen und Kaugummis und zerbrochene Käferflügel und Fasern und Blut und Sperma und was halt so rumliegt. Und das fotografiere ich dann auch einfach mal, damit die Menschen sehen, dass das ja keineswegs jetzt Spuren sind, die nur bei Verbrechen auftreten, sondern immer und überall Kleidungsfasern, Hautschuppen, Haare und so. Und also das ist auch ein guter Grund, das immer dabei zu haben, um den Menschen zu zeigen, was los ist. Und ein kleines Fernglas habe ich auch dabei. Das steckt in so einem Röhrchen und da kann man dann auch in die Ferne ein bisschen schauen, weil manchmal sind die Dinge ja auch so weit weg, dass man sie nicht anfassen kann. Und dann kann man sie wenigstens angucken und durch die Lupe oder durch das Fernglas durchfotografieren.
Nicht anfassen, das ist ein schönes Stichwort. Sie werden gerufen, wenn die klassische Gerichtsmedizin nicht mehr weiter weiß und wenn die Leiche meistens schon ziemlich stinkt. Was können denn Maden, Insekten, was können denn so kleinste Spuren Ihnen erzählen?
Da ist eine interessante Frage, wie lang die Made an der Leiche war. Zwei Sachen, die wir da hauptsächlich bearbeiten, ist, wie lange wurde die Person vernachlässigt? Also wie lange wurde beispielsweise eine Windel, die nicht gewechselt wurde, bei einem alten Mann oder bei einem Kind oder so, wie lange wurde die besiedelt? Weil es gibt auch Windelbesiedler auf Kot und Urin und die zeigen uns dann nicht, wie lange derjenige tot ist, sondern wie lange er oder sie vernachlässigt wurde. Oder wir gucken, wie lange die Person tot ist, anhand von Leichenfliegen. Die gehen dann wirklich bevorzugt auf Leichen. Da schauen wir uns an, wie alt die Maden sind, wie lange die gelebt haben. Und da wir wissen, dass die erwachsenen schwangeren Fliegen die Eier nur auf Leichen ablegen oder bevorzugt, können wir das als eine andere Uhr benutzen. Nicht als Vernachlässigungsuhr, sondern als Leichenuhr. Und manchmal hat man ja auch beides, dass eine Person schon mal 2 Wochen vernachlässigt wurde und dann erst verstorben ist. Und das hat rechtlich dann irgendwelche Folgen, die wir zumindest auf der sachlichen Seite prüfen können.
Ich merke, mit niemandem kann man so schön über Morbides reden wie mit Ihnen. Was häufig in den Situationen so ist, es riecht nicht mehr schlecht, sondern es stinkt. Andere würden sich ekeln, Sie nicht. Sie stehen da irgendwie ganz sachlich davor mit größter Neugier und fragen sich, was macht die Made da oder warum genau diese Fliege und warum keine andere Fliege? Ekeln Sie sich nie?
Also meine Frau muss immer lachen, weil ich Haare im Ausfluss hasse. Wirklich, also das kann ich nicht leiden. Die möchte ich auch nicht rausholen. Die muss sie dann selber rausholen. Ich habe zum Glück keine langen Haare. Deswegen sind die also immer von meiner Frau. Aber ansonsten ist uns das relativ egal. Also wir hatten gerade wieder Studierendenkurs, den Sommer-Forensikkurs. Und da haben wir auch Alltagsgegenstände benutzt, wenn wir irgendwelches verfaultes, nicht menschliches Gewebe hatten, aber jetzt anderes. Also wir leben ja jetzt keineswegs in einer sterilen Glocke, sondern wir atmen ja die ganze Zeit Bakterien, Hefen, Insekten. Das ist alles nur halb so schlimm.
Also ich halte mal fest, den Kriminalbiologen, der sich an jede Leiche ohne Ekel heranmacht, den ekeln dann die Haare im Waschbecken. Das ist, hätte ich nicht so gedacht. Wenn es Ihnen gelingt, einen Mörder zu überführen und Sie können sich sagen, dessen DNA, die hatte ich schon in der Pipette, freuen Sie sich dann?
Nein, also für mich sind die Spuren einfach für sich interessant. Wir Menschen hinterlassen halt, also um mal ein kleines Beispiel zu sagen, von uns regnet permanent wirklich ein unvorstellbarer Regen an Hautschuppen herab. Also das sind Tausende und Abertausende, die da im Laufe von einer Stunde an uns herabregnen und jede davon enthält halt DNA. Und ich finde es so lustig, dass wir durch eine Welt gehen, in der wir denken, Menschen sind wichtig und der Rest ist dann irgendwie nicht mehr da. Spuren sind weg, die Tiere sind auch nicht so wichtig und ganz viele andere Sachen auch nicht. Und das macht halt Spaß, dass man einfach mal aufwachen kann und die andere Seite, die Spurenseite, objektiv beschreiben kann. Und das ist der wahre Grund. Nützlich ist es halt, weil man dann eben auch mit Kriminalfällen arbeiten kann. Aber das ist jetzt nicht meine Hauptmotivation, sondern meine Hauptmotivation ist der Sortier- und Sammel- und Erkenntnisspaß.
Also richtig naturwissenschaftlich die Wahrheit ergründen. Also der Mensch selbst, Motive, Täter, Opfer spielen für die Arbeit nicht so eine Rolle. Das wird man vielleicht auch gar nicht aushalten, oder?
Ach, es geht so. Also es macht die Arbeit mit Angehörigen vor allen Dingen leichter. Die sitzen ja öfter mal bei uns im Büro und erzählen dann natürlich unter bitterlichen Tränen etwas oder haben starke Traumastörungen durch die Delikte. Und da ist das schon ganz gut, wenn man denen mal wirklich helfen kann, indem man eben nicht die in den Arm nimmt und mit denen gemeinsam weint, sondern indem man sagt, passen Sie mal auf, also wenn wir jetzt arbeiten wollen und Sie wollen rauskriegen, was passiert ist, dann müssen Sie uns jetzt erzählen, was Sie da gesehen haben, warum Sie es komisch finden, dass das Portemonnaie an der falschen Stelle lag, obwohl das keinen interessiert, warum sie 100% sicher sind, dass das kein rostiges Wasser in dem Keller war, sondern Blut gewesen sein muss, obwohl doch ihr Sohn überhaupt nicht in diesem Keller war und so. Und das hilft den Leuten ungemein. Also da merkt man, wie die auf einmal wieder sozusagen durch diese objektive Betrachtungsweise wieder die Welt in den Griff bekommen. Also die kriegen wieder Handlungsfähigkeit und werden wieder aktiv und sind nicht einfach nur das Opfer von irgendwas, was über sie hereingebrochen ist. Insofern spielt das schon eine Rolle, mit den Menschen zu reden und die zu verstehen. Aber ich bin halt eher der, nicht Good Cop, Bad Cop, sondern ich bin nicht der subjektive und emotionale, sondern der objektive Cop sozusagen.
Und Sie sagen, je komplizierter, desto schöner. Sind Sie denn irgendwann mal auch schlicht gescheitert?
Das wissen wir nicht, ob wir scheitern. Also wir sagen das, was wir wissen und geben das den Menschen wieder zurück. Und ja, ob das kompliziert oder nicht ist oder wer da jetzt recht hat oder wer gut und wer böse ist, das teilen wir nicht mit, sondern wir sagen nur, die DNA-Spuren liegen hier vor oder die zeitlich-räumliche Konstruktion liegt vor und das war's dann auch. Mhm. Also ich bin zufrieden damit, wenn ich mit den Menschen einfach das Problem bearbeiten kann.
Als ich über Ihre Arbeit nachgedacht habe, da dachte ich, naja, Ekel hin, Ekel her, streng genommen ist ja ein Körper im Verwesungsprozess wieder ein Biotop, ein Lebensraum für Kleinstlebewesen. Wenn man so oft damit zu tun hat wie Sie, wie prägt das die Sicht aufs Leben? Denkt man da anders drüber, wenn man dieses Werden und Vergehen immer so ständig vor sich hat?
Ja, ich bin ja Biologe vom Beruf und für mich ist die Verwesung ein Teil von allem. Also die meisten Elemente, die wir in unserem Körper haben, also insbesondere ein schönes Beispiel ist Eisen, das stammt ja aus einer Zeit, als es die Erde noch gar nicht gab. Und wenn man mal die Dimension sich vorstellt, ist dieses ewige Recycling natürlich die Grundlage von allem Leben. Und da sollte sich also keine Biologin und kein Biologe vorfürchten. Also das ist nur der wieder zur Verfügung Stellungsprozess von Materialien, die schon seit Milliarden von Jahren immer wieder zur Verfügung gestellt werden für immer wieder ein neues Spiel. Und wir sind halt dann immer gerade das aktuelle Spiel.
Punkt. Der Kriminalbiologe Marc Benecke hat uns erzählt, wie er die Puzzleteilchen kleinster Spuren zusammenfügt, um sich ein klares Bild zu verschaffen. Warum ein Toter so aussieht, wie er aussieht und warum es gerade die Fliege ist, die da krabbelt. Das kann entscheidende Beweise liefern in Mordfällen. Aber so einen kleinen Hang zum Makabren und Gruseligen, den haben Sie schon?
Ach, es geht so. Eigentlich weiß ich nicht. Also ich bin halt Grufti und moderiere auch Grufti-Festivals und so. Da bin ich aber jetzt auch der Einzige in meinem ganzen Fachbereich, auch bei den Kollegen aus der Rechtsmedizin, auch international. Also die finden das alle irgendwie ja kauzig und lustig, dass ich das mache. Der einzige Totenkopf, den ich habe, den haben mir mal die Präparatoren von einem Institut für Rechtsmedizin geschenkt, von einem erschlagenen Mann zum Abschied, als ich da mal aufgehört habe zu arbeiten. Und den habe ich dann aber auch erst mal 10 Jahre in den Keller gestellt, also weil ich das irgendwie gruselig fand. Insofern glaube ich, ist das jetzt nicht so ein starker Hang, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. In manchen Fernsehserien und Kinoserien wird das ja auch aufgegriffen, dass man dann irgendwie so ein bisschen komisch morbide sein müsste. Ich glaube, eine bessere Vorstellung ist echt, wenn ich meine Mitarbeiterin Tina und mich sehe, wir sind so eine Art, nicht jetzt arrogant oder anmaßend gemeint, sondern wirklich so eine Art Sherlock Holmes und Watson. Also wir haben halt Spaß an den komischen, schrägen Sachen. In der Kriminalistik sind die besonders schräg und besonders komisch und nicht mehr und nicht weniger ist das am Ende des Tages. Meine Mitarbeiterin ist blond, super sportlich, kein Grufti und rührt keine schwarzen Kleidungsstücke an.
Es gibt viele Gerichtsmediziner, aber es gibt nur wenige Kriminalbiologen. Wie kommt das eigentlich?
Weil die Strukturen so geschaffen sind, dass die Institute für Rechtsmedizin eine relativ gute Anbindung an den, sagen wir mal, polizeilichen, staatsanwaltlichen Ermittlungsapparat haben und die freiberuflichen Sachverständigen natürlich ein hartes Leben haben. Also die Kollegen von der Sachverständigentagung, die in Berlin mal war, wo alle freien Sachverständigen da waren, haben sozusagen offiziell, also steht nicht im Protokoll, aber sie haben miteinander geredet und gesagt, Marc, wir möchten dir was sagen. Für das, wofür du arbeitest, würden wir alle, also alle im Raum, noch nicht mal den Telefonhörer hochheben, O-Ton. Also unverfälschter, wörtlicher O-Ton. Und das ist natürlich für die heutigen Studierenden äußerst unattraktiv, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Und ich glaube, man muss auch eine große Liebe zum Sortieren haben. Also man braucht so einen guten Schlag Aspergerismus. Ich bin auch extra in die Autismusbibliothek in London mal gefahren und da stand das Zitat auch vom Hans Asperger, der ein Autismusforscher war, da stand drin. Also wenn man in wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereichen so diese Art von Arbeit macht, dann braucht man einen guten Schuss Sammelleidenschaft. Also heute würden wir das Asperger nennen.
Haben Sie sich
Ich glaube, das ist dann
wiedergefunden?
eine seltene, genau,
Ja.
das ist dann insgesamt doch eine seltene Kombination.
Wenn Sie den kleinsten Spuren nachgehen und einen Mordfall aufzuklären helfen, dann wissen Sie natürlich auch, wie man Spuren verwischt. Hat der Kriminalbiologe eigentlich eine Vorstellung vom perfekten Mord?
Nee, also ich lehne Morde grundsätzlich ab,
Das ist
also
gut.
und zwar immer, also auch Diktatorenmorde und so, die kann ich zwar verstehen, diesen Wunsch, dass man das möchte, aber das setzt ja immer voraus, dass man denkt, man könnte überschauen, was mir selber einen Vorteil bringt, was gut und böse ist oder was auch immer. Und ich denke, dass alle diese Delikte weit unsere Vorstellungskraft und unser Wissen total übersteigen. Also deswegen finde ich irgendwie Morde blöd. Also wenn wir mal
Das finden
Delikte
wir,
sehen,
glaube
die
ich,
so.
alle. Aber ich denke, wenn man so viel mit Spuren zu tun hat, weiß man ja auch fälschlich gelegte Spuren, dann wüsste man ja auch, wie man es perfekt macht.
Ja, es ist halt so eine Sache. Also die soziale Welt spielt eine große Rolle. Ich sag mal ein Beispiel: Da hat jemand einen Auftragsmörder beauftragt und dann hat diese Beauftragung des Auftragsmörders hat einfach unheimlich viele soziale Spuren hinterlassen. Da hätte der also alles an Blut beseitigen können. Da hätte der alle Projektile wegschmeißen, die Waffe mit einer Walze drüber fahren und einschmelzen können. Aber die ganzen sozialen Spuren, die Telefonate, die Hotelrechnungen, die Kreditkartenabbuchungen, die Treffen in irgendeiner Kneipe, die wären ja trotzdem da gewesen. Also
Man soll keine Subunternehmer beauftragen.
nee, man soll lieber einfach Ärger und Streit wirklich konstruktiv und produktiv lösen. Es hört sich dumm an, aber das ist echt, ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Das ist wirklich eine der drei großen Lehren, die ich weitergeben würde, ja.
Sie müssen sich eigentlich zumindest von der Arbeit her wie im Paradies gefühlt haben, als Sie die Mumien von Palermo untersuchten. Darüber haben Sie sogar ein Buch geschrieben, eine Gruftanlage in Sizilien, in der seit Jahrhunderten tausenderlei Mumien ja herumliegen.
Nee, die stehen, liegen, sind teilweise selten in mittlerweile sehr morschen und alten Särgen. Man glaubt bei katholischen Christen, die glauben, dass wenn man sich nicht zersetzt oder wenn Körperteile die Zeit überdauern, das sei ein Zeichen für Heiligkeit und Gottesliebe. Der Erhalt des Körpers ist also etwas besonders Gutes. Und da das Kapuziner, also katholische Mönche waren, haben die also festgestellt, da unten bei uns in der Gruft unter der Klosteranlage, unter der Kirche, da erhalten sich die Leichen. Das bedeutet, dass diese Menschen gottgefällig waren. Und das hat natürlich eine Nachfrage nach sich gezogen. Jeder wollte gottgefällig sein und dann dort unten vertrocknen bzw. mumifiziert werden. Und so ist das also ein Pendelspiel aus Angebot und Nachfrage geworden.
Und da spaziert man zwischen hunderterlei Mumien herum, die zum Teil Jahrhunderte alt sind. Was wollten Sie denn da herausfinden? Ich meine, ich nehme an, wenn man so ein Mumienlager auftut, dann erlebt man so auch Stadtgeschichte, die Geschichte eines Ortes, die Menschen.
Ganz genau. Also unser Archäologe, der mit war, Jörg Scheidt, der hat sich vor allen Dingen die Grabplatten angeguckt. Die werden nämlich als Fußboden da benutzt und hat versucht, die den Mumien zuzuordnen. Ich hatte mal einen Fall, den heiligen Severin aus Köln, 1600 Jahre alt. Da hat die Textilkundlerin mir mal gezeigt, also wie Kindergartenniveau natürlich, wie man Textilien sich auch mal angucken kann, weil diese Mumien bekleidet sind und die wurden aber auch mehrfach umgekleidet. Dann haben wir das ein bisschen dokumentiert und meine Mitarbeiterin, die Tina und ich, die da immer die ganzen Nächte waren. Wir durften nämlich da nur rein, wenn keine Touristen da waren. Also waren wir auch noch nachts in diesem Mumienkeller. Sehr schön war das. Und da haben wir dann geguckt, wie stark sind die Zähne abgeschliffen von der Benutzung von Brot, was damals noch mit sandigen Mühlsteinen gemahlen wurde, sodass also die Zähne abgeschliffen sind. Und insbesondere, welche Insekten sind noch in den Nasen, Nebenhöhlen, in den Augen, im Mund.
Aber was weiß man dann? Also wenn man weiß, die Leute haben ganz abgeschliffene Zähne, weiß man dann Näheres über Armut, über Reichtum? Was weiß man dann, was man vorher nicht wusste?
Ja, ganz genau. Genau. Also bei den Zähnen weiß man, wie alt die Leute geworden sind. Je älter man geworden ist, umso stärker sind die Zähne abgeschliffen. Also ist das im Grunde genommen ein Zeichen für gute Sozial- und Gesundheitsstruktur, wenn die Zähne abgeschliffen sind, weil die Jüngeren halt, die nicht mehr dazu gekommen sind, die Zähne sich durch das Brotessen abzuschleifen. Und bei den Insekten kriegt man raus, wie die überhaupt mumifiziert wurden, weil bestimmte Insekten auf bestimmte Fäulnisstadien gehen und die Mumien sehen eigentlich sehr schlecht aus. Die sind in einem sehr schlechten Erhaltungszustand und wir haben uns gefragt, waren die damals schon so schlecht erhalten oder sind die jetzt erst in der Neuzeit so zerfallen? Und das kann man eben anhand der Lebensgewohnheiten der Insekten, die nur an bestimmte, sagen wir mal, Vertrocknungsstadien gehen, rauskriegen. Ein Beispiel ist der rotbeinige Schinkenkäfer. Den haben wir da gefunden.
Der rotbeinige Schinkenkäfer. Der heißt wirklich
genau,
so.
Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Tier mit blau-metallic Rückenflügeldecken und eben rot, sehr schön rot glänzenden Beinen. Mhm. Ein wirklich ganz tolles, schönes Tier. Und die Reste haben wir teilweise gefunden. Dann wussten wir, aha, diese Leichen sind also nicht sehr schnell zersetzt, die haben sich nicht sehr schnell zersetzt, sondern sind in so einer Art Schinken, also Schinken ist ja Mumiengewebe, das ist ja ein vertrocknetes Leichenbein von einem Schwein oder einem Rind. Schinken sind ja Mumienscheiben. Das heißt, dieser Käfer heißt deswegen Schinkenkäfer, weil er an schinkenartiges Material geht. Also wussten wir, diese Leichen mussten irgendwann mal in so einem halbfeuchten Zustand gewesen sein. Und das ist ganz merkwürdig. Und so haben wir dann einen Raum gefunden, in dem die Leichen eben auch halbfeucht lagen, was sehr unüblich ist für Mumifizierungen. Und so konnten wir uns eben langhangeln und rauskriegen, was sie in Wirklichkeit mit den Leichen gemacht haben, um die zu mumifizieren.
Der Kriminalbiologe Marc Benecke erzählte uns von seiner Arbeit hier im Deutschlandfunk Kultur und ich fragte ihn, ob er denn hin und wieder auch mal mit Vorurteilen zu kämpfen habe, wenn er irgendwo auftaucht, denn er sieht mit Verlaub ein bisschen so aus, als habe ihn ein Kriminalschriftsteller erfunden. Die ganze Haut voller Tattoos, es sollen an die 100 sein und es sind zum Teil sehr persönliche Motive. Ich wollte gerne von ihm wissen, wen er denn da so auf der Haut alles eingraviert hat und mit sich herumträgt.
Meine Frau zum Beispiel als Schönheit, die an einem Leuchtturm steht, das haben wir in Amsterdam bei der ältesten legalen Tätowierstube Europas gemacht. Mein Firmenlogo, das habe ich mir aus Spaß mal drauf gemacht.
Der Totenkopf.
Autogramme von allen möglichen Menschen, die ich toll finde. Der Erzengel Michael, der den Teufel zurückstößt, wo auch immer der angeblich daherkommen soll. Tattoos, die Tätowierer immer gerne mal machen wollten, aber keiner wollte sie haben.
100 Stück, da ist doch kaum noch Platz für Neues.
Ja, das stimmt.
Wie machen Sie dann noch weiter? Also ich meine,
so
der
gut
Kopf
halt
ist
geht.
Noch frei.
Also ich meine, man muss ja, ist ja kein Wettbewerb. Also wenn kein Platz mehr ist, dann halt nicht. So ist die Welt, nicht wahr? Die dreht sich und die Tattoos sind irgendwann halt auch flächendeckend.
Sie, Herr Benecke, Sie kommen, oder zumindest die Fotos Ihrer Haut, die kommen jetzt ins Museum, ins Grassi-Museum Leipzig zur Tattoo-Ausstellung. Ehrt Sie das?
Ja, ich fand es ganz nett, weil es ja aus einem Moment entstanden ist. Ich habe da Interviews für das Archiv gemacht, also für das Ton- und Bildarchiv des Grassi-Museums für Völkerkunde. Und die haben gesagt, wir können ja nicht immer nur jetzt alte Postkarten und alte Reiseberichte von tätowierten Menschen da nehmen. Wir wollen immer was Aktuelles. Haben das sehr, sehr gut gemacht. Also es war eine ganz wilde Zusammenstellung. Nicht die üblichen Verdächtigen, die jeder kennt, sondern eine Lehrlingin, die ist Straßenbahnfahrerin, wird die bei den Leipziger Verkehrsbetrieben, und ein Tätowierer, der zufällig da war. Die haben wir alle so tätowiert und im im Nachbarraum konnten die sich halt fotografieren lassen, auch für das Archiv. Also die Interviews werden aber auch gespeichert als Original-Tondokumente, nicht abgetippt, und können dann also in 250 Jahren oder so mal wieder ausgebuddelt werden. Da haben sie gesagt, Mensch, das Foto mit dir ist besonders schräg, weil der Fotograf mir mein T-Shirt auf den Kopf gelegt hat, und das fanden die irgendwie arty, und das soll jetzt das Poster der Ausstellung werden, wo ich gar nichts Großes für gemacht habe, außer halt ein bisschen mitzuarbeiten. Also deswegen finde ich es wirklich toll.
Und Sie sind in bester Gesellschaft und Sie selber tragen sozusagen Ihre Lebensgeschichte bildhaft auf der Haut, direkt auf dem Körper. Herr Benecke, genau. Zu dieser Lebensgeschichte gehört, dass Sie als kleiner Junge von Gästen zu Hause erstmal Fingerabdrücke genommen haben sollen. Also das detektivische Gen war früh ausgeprägt. Haben Sie eifrig Sherlock Holmes gelesen oder wer waren die Helden Ihrer Kindheit?
Genau, also ich habe irgendwann total aufgehört, Fiction zu lesen, und Sherlock Holmes, das kam daher, weil die Sherlock-Holmes-Gesellschaft, die deutsche und die schweizerische, haben mich mal gefragt zu prüfen, welche Methoden da überhaupt richtig beschrieben sind. Sherlock Holmes ist ja Chemiker, von Arthur Conan Doyle als Chemiker angelegt eigentlich. Und das fand ich dann doch ganz faszinierend und habe mir dann nochmal alle Geschichten durchgelesen. Das war auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich dann mit einem Abstand von 20, 30 Jahren nochmal Fiction gelesen habe. Und da ist es mir wieder eingefallen, dass ich das wirklich mal gut fand. Ich glaube aber nicht, dass Sherlock Holmes mich zu den Fingerabdrücken gebracht hat, weil das gar nicht so wichtig ist bei Sherlock Holmes, sondern das kam eher von einem Detektivkasten. Also da hatte ich so eine kleine Plastikkamera drin und Fingerabdruckpulver, und da wurden auch viele Techniken beschrieben und so. Und ich glaube, da kam das her. Ich muss aber sagen, ich hatte auch einen Physikkasten und einen Chemiekasten. Ich war also so der kleine Nerd-Junge, der in seinem Kinderzimmer also auch schon Klingeln gebastelt hat, also Türklingeln und chemische Gärten gezüchtet hat und sowas.
Das früh angelegt alles. Studium dann Psychologie, Germanistik, Theaterwissenschaften und Biologie. Bisschen viel war das alles. Welches Fach ging als erstes von Bord?
Als erstes Theaterwissenschaften, ehrlich gesagt, und Germanistik, weil das war nicht so cool da gewesen. Und ich habe dann bei den Biologen sofort eine Party erlebt. Ich hatte ja niemanden in der Familie, der studiert hat. Also für mich war die Uni absolut komplett unbekannt. Mhm. Und in der Hutablage, wo also ein oder zwei Generationen vorher noch die Studierenden, die auch Hüte getragen haben, und die Professoren ihre Hüte vor der Vorlesung abgelegt haben und danach wieder mitgenommen haben, da war dann eine schöne Party. Dann habe ich gesagt, also wer in einer alten Hutablage eine schöne Party macht, das kann kein schlechter Mensch sein, und so bin ich dann sehr schnell bei den Biologen gelandet.
Und wenn die Party nicht gewesen wäre, wären Sie vielleicht nicht Kriminalbiologe geworden, oder wie?
Das stimmt. Also, liebe Zuhörenden, Studierenden, feiert Partys an schrägen Plätzen. Es kann Lebensgeschichten verändern.
Kriminalbiologe, nicht Gerichtsmediziner. Das hat sich dann so nach und nach herausgemändelt. Kriminalbiologen gibt es auch nicht so viele auf der Welt, ne?
Nee, das ist wirklich ein ziemlich seltener Job, weil die meisten, die eine Spezialisierung haben, beispielsweise auf bestimmte Käfer oder Fliegen, die landen natürlich in irgendwelchen faunistischen Gebieten, denn wir sehen vor unseren Augen, das sehen wir jetzt auch in den Studierendenkursen, wie also die Welt der Insekten vor uns zusammenbricht und auch anderer Tiere, auch der Vögel, gerade dieses Jahr. Wir haben das größte Artensterben seit 500 Millionen Jahren gerade vor uns, und die meisten Kollegen und Kolleginnen sagen dann, okay, komm, wir müssen jetzt unbedingt was tun, und gehen dann eben in Naturschutz, in die Faunistik, in die Artbestimmung und so, und das, dieses Kriminalistische, das gilt als sehr hemdsärmlich und angewandt. Und ich mache das gerne, mein Vater ist Ingenieur, aber viele andere bleiben dann lieber bei der Theorie. Zum Beispiel hat gerade eine Kollegin, mit der ich einen Fallbericht veröffentlicht habe, über einen vernachlässigten Mann in Italien, in Süditalien, hat mir zurückgeschrieben, weil sie gesehen hat, dass ich bei Facebook bin. Wir kennen uns schon ganz lange, hat sie geschrieben, du bist bei Facebook? Das kannst du doch nicht machen. Also als Wissenschaftler, sowas darf man nicht. Also das charakterisiert, glaube ich, ganz gut, dass ich da irgendwie ein bisschen offener und hemdsärmeliger bin.
Und ich möchte mal wieder ein bisschen weg von den Leichen. Sie haben ja unter anderem auch in New York gelebt, gearbeitet an der FBI-Hochschule, wo man offensichtlich viel lernt als Kriminalbiologe. Haben Sie da eigentlich auch von gelebt oder haben Sie da nur gearbeitet? Man hatte mal den Eindruck, nee, also Sie arbeiten immer.
Ja, genau. Also ich trenne das gar nicht. Also die FBI Academy, die ist in Quantico in Virginia. Da war ich auch mal. Ich war auch mal Trainer fürs FBI auf der Body Farm in Tennessee. Aber New York, da war ich als Kriminalbiologe in der Rechtsmedizin angestellt. Und da ich eine Wohnung hatte in St. Mark's Place, also das ist die 8. Straße zwischen der 2. und 3. Avenue, das war mal also das absolute Zentrum des Wahnsinns, also der Hippies zunächst und dann der Punks und später dann der Gruftis, des Piercings, Body Modification und so weiter. Also da hat jeder Atemzug war da so wie 10 Atemzüge irgendwo anders. Und selbst wenn man jetzt sozusagen sehr viel gearbeitet hat wie ich, dann ist man einfach umgeben von so viel Leben, dass das war berauschend auf jeden Fall, ob man wollte oder nicht.
Ihre Arbeit, die ja nun für viele immer noch befremdlich sein mag, die Sie sehr sachlich und auch sehr naturwissenschaftlich begründen, da können Sie ja nicht flüchten. Da sind Sie auch recht alleine. Und bei Ihren Fernsehauftritten und Ihren Vorträgen erzählen Sie immer die skurrilen oder die lustigen oder die scheinbar lustigen Geschichten. Schließlich daraus, die traurigen behalten Sie für sich?
Nein, also es ist so, dass viele Menschen, wenn sie so eine Kriminalgeschichte hören, sehen sie durchaus das Skurrile oder auch Aufregende, aber sehen die Tragik dahinter nicht, obwohl ich die erzähle. Also es ist, glaube ich, vielleicht mein bisschen lakonischer Ton oder so, der darüber hinwegtäuscht, dass die Leute halt wirklich weinen, dass das Leben zusammenbricht, dass zum Beispiel bei Sexualdelikten die nie wieder eine Partnerschaft führen können, wenn das eine entsprechende Traumatisierung war. Ich erzähle das durchaus alles und schreibe das auch auf, aber das Gehirn blendet es aus. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Buch auch mal so eine Geschichte geschrieben, da habe ich eine Frau interviewt, die ist bei einem Sexualdelikt als Kind ist sie liegen gelassen worden im Wald, weil der Täter dachte, sie wäre tot, hat Blätter drauf getan und die hat das aber überlebt. Und auf diese Geschichte bin ich nicht einmal in meinem gesamten Leben angesprochen worden, weil ich glaube, die Leser und Leserinnen lesen da einfach drüber und das Gehirn sagt dann la 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 Pausenmelodie. Ich glaube, es ist manchmal einfach zu krass und man blendet es dann in dem Moment, wo man es hört, blendet man das, was einen so stark ergreift, aus als Zuhörer oder Zuhörerin. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht erwähne.
Erzählen Sie in der Familie von Ihrer Arbeit oder ist das behalten Sie das da eher für sich? Ich meine jetzt nicht Ihre Frau, die etwas Ähnliches auch arbeitet, aber so Vater, Mutter, Bruder, Schwester.
Die interessiert das nicht. Also ich kenne niemanden privat, der mich jemals danach gefragt hat. Mhm. Und von selbst erzähle ich sowieso nicht. Ich muss aber sagen, das habe ich schon als Biologiestudierender gelernt. Also wenn man auf einer Feierlichkeit ist, egal wo, ob es eine Familienfeier ist oder halt die dicke Techno-Party und es fragt dann einer, was machst du eigentlich? Und dann sagt man Bio studieren, dann ist man auf einmal sehr alleine. Also das gilt so wie Chemie, Physik, Biologie, das ist so das, was man in der Schule immer doof fand, so mit Mathe zusammen. Und deswegen, glaube ich, erzählt das kein Biologe oder Chemiker, was er so macht, weil das einfach wirklich keinen Menschen interessiert.
Marc Benecke war unser Gast. Wir wiederholen hier im Deutschlandfunk Kultur das Gespräch, das ich im August 2017 mit ihm führte. Marc Benecke ist eine Koryphäe in seinem Fach als Kriminalbiologe und ein ganz guter Entertainer, wenn er davon erzählt. Im Fernsehen oder bei Vorträgen. Er hat ganz generell eine Vorliebe fürs Abseitige oder scheinbar Abseitige. Er interessiert sich für Parapsychologie, für skurrile Phänomene und deren wissenschaftliche Erklärung. Und er ist Vorsitzender der Dracula-Gesellschaft. Was macht man denn da?
Wir machen zum Beispiel Kongresse, da bringen wir Menschen zusammen, die überzeugt sind, dass sie Vampire sind oder Vampireigenschaften haben. Also die jedenfalls, wenn man sie fragen würde, jetzt mal Pistole auf die Brust, bist du eher ein Mensch oder eher ein Vampir? Dann würden die sagen, ja, eher Vampir. So. Und das erzählen wir dann und sprechen mit den Leuten. Wir haben da eine große Studie zugemacht, meine Frau und ich. Bei anderen Kongressen trommeln wir Musiker zusammen, die erzählen, warum immer Mollakkorde gespielt werden, wenn es gruselig ist. Oder Architekten und Architektinnen, die erzählen, wo die Gruselschlösser herkommen. Und so hat man einfach ein schönes Thema, um das man so ziemlich alles herumkristallisieren kann, von dem man eigentlich noch nie was gehört hat und sich dann mal damit auseinandersetzen kann, was noch so für Facetten auf dieser Welt unterwegs sind.
Aber es ist ja erstaunlich. Vampire sind ja doch in vielen mythologische Wesen und dafür interessiert sich nun ein Mensch, der immer akribisch, naturwissenschaftlich arbeitet. Was ist der Reiz der Blutsauger für Sie?
Ach so, nein, es gibt ursprünglich vom Kollegen Calmé, der war also Priester und Mönch, der hat schon 1732 eine Vorlage dafür geliefert. Er hat gesagt, es kann keine Untoten geben, das würde Gott nicht zulassen, das ist nicht möglich, basta. Aber jetzt war das Blöde, dass man die ja ausgegraben hat, diese Vampire, man hat die gesehen, die konnte man anfassen und denen läuft also Blut aus dem Mund und die Augen glotzen einen an und die haben eine Erektion und die Fingernägel sind lang und jetzt kann man ja nicht sagen, das gibt's nicht. Und dann hat er das damals schon alles naturwissenschaftlich über die Fäulniserscheinungen der Leichen erklärt. Und das ist eigentlich das, was mein Zugang ursprünglich mal dazu war. Ich habe auf diesen Kongressen immer erzählt, wie diese Fäulniserscheinungen eben dieses scheinbare Vampirbild erzeugen. Das bleibt also wirklich einfach bei den Dingen und bei dem Messbaren.
Auf die Balance wollte ich gerade kommen. Ich meine, es sind doch meistens Vampire, so wie Hexen. Also die Geschichte brauchte Schuldige, die für irgendwelche Schicksalsschläge büßen mussten. Und dann hat man die Geschichten von Vampiren erzählt. Und zugleich ist es immer schwierig zu beweisen, was es war und was es nicht war. Ist es das der Reiz für Sie?
Sagen wir mal, das, was häufig durch kulturelle, politische, soziale Meinungen überformt ist, das wie im echten Kriminalfall einfach wieder freizulegen, auf welche echten Beobachtungen und, wie Sie auch sagten, vielleicht auch historische oder psychologische oder sonstige Gegebenheiten zurückzuführen. Nur das Historische machen dann die Kollegen, die Historiker, Historikerinnen sind, das Psychologische, die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen, und ich kümmere mich halt um das, wovon ich dann Ahnung habe. Aber wir haben halt ein schönes Motiv, wo wir mal zusammenarbeiten können. Also ist das eigentlich nur ein kleiner Trick von mir, um ein bisschen was aus den anderen Wissensgebieten zu lernen, was manchmal dann auch natürlich im Kriminalfall interessant sein kann.
Also wir lernen, bei Vampiren hat man sie dann alle und mit Vampiren hat man sie alle. Nun, genau. Herr Benecke, Sie veröffentlichen auch in der Zeitschrift für Skeptiker, beschäftigen sich ernsthaft mit Parawissenschaften. Also wenn zum Beispiel Leute sagen, da hat sich ein Mensch spontan selbst entzündet. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es solche Geschichten gibt, bin da wohl etwas naiv. Aber wenn jemand ernsthaft erzählt, da sei jemand aus heiterem Himmel verbrannt, was ist das Interessante für Sie dran? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so ein Zeugs glauben.
Wir fahren hin, reden mit der Person, die sich spontan entzündet hat, und wenn sich dann rausstellt, dass das Leute sind, die noch nie mit der Presse geredet haben, kein Pfennig Geld dafür jemals bekommen haben und absolut null Interesse an Aufmerksamkeit haben, sondern einfach nur nicht sich wieder entzünden wollen, was ich sehr gut verstehen kann, dann wird die Sache schon deutlich interessanter. Und wenn dann, wie der Kollege, der ist jetzt Paraforscher, der Kollege von mir, Larry Arnold, hingeht und ungefähr 400-500 Fälle sammelt, in denen das dokumentiert, auch in Zeitungen und von Chemikern und Chemikerinnen, die sich das angeguckt haben, gut dokumentiert passiert ist, dann schlägt halt so ein bisschen mein Herz, das hemdsärmelige, ingenieursmäßige Herz, zu sagen, okay, wenn wir das nicht lösen, wird es weiter passieren. Wenn wir rauskriegen, wie es passiert, dann passiert es nicht mehr. Also lass uns doch jetzt einfach mal alle zusammensetzen und dann lösen wir das. Und das haben wir geschafft und konnten das dadurch dann in der wissenschaftlichen Literatur verankern, wie das eben passieren kann. Und so kann man jetzt Vorbeugungsmaßnahmen machen, eben genau wie in der Kriminalistik. Ich freue mich ja nicht darüber, den Fall zu lösen, sondern ich freue mich, dass wir ihn verstanden haben, um eine Vorbeugungsmaßnahme dann durchführen zu können. Und so gesehen ist das dasselbe. Und dann können wir uns halt mit unserem naturwissenschaftlichen Werkzeug da durcharbeiten und, sagen wir mal, das kleine Krümelchen, für das ich zuständig bin, ein bisschen schöner und besser machen.
Aber meistens stellt sich dann naturwissenschaftlich, sachlich und profan heraus, dass da doch irgendwie ein brennbarer Gegenstand in der Nähe war oder eine entflammbare Kleidung und das ist alles sehr, sehr reale Hintergründe hat, was man
Aber es gibt, also ich will ein Beispiel nur sagen aus dem Verbraucherschutz, ein Fall von einem Kind, das hat einfach nur geschlafen und dann war es tot auf einmal. Und da hatte sich der Stecker, der Adapter, weil der aus einem Land kam, wo sehr billig produziert wurde, haben sich giftige Gase entwickelt aus diesem Stecker und dann ist das Kind gestorben. Und dann kann man eine Qualitätskontrolle oder eine Qualitätsvorschrift machen und dann sterben zumindest daran keine Kinder mehr im Schlaf. Also mehr ist das gar nicht. Das hört sich halt nach viel verrückteren und spannenderen Elementen auf, aber das kommt halt, weil ich sozusagen ein bisschen hinter diesem Vorhang des Normalen arbeite, weil ich die schrägen Dinge lieber habe, aber die Techniken sind dieselben wie auf der anderen Seite, wo dann halt ein Ingenieur eine TÜV-Vorschrift oder eine DIN-ISO-Norm sich ausdenkt.
Und dann eben doch sachlich und naturwissenschaftlich und nüchtern an diese besonderen Erscheinungen als Wissenschaftler herangehen. Ich habe auch gehört, Sie hätten eine Wette laufen, also wer wirklich paranormale Fähigkeiten beweist, ginge mit $1 Million nach Hause und die $1 Million hat bislang noch niemand abgeholt.
Genau, das hat der Kollege Randy, ein Illusionskünstler, gemacht. Er hat das aber wieder zurückgezogen, weil es ihm zu aufwendig wurde, weil auch viele Spinner kamen. Und daraufhin haben wir in Deutschland eben gesagt, okay, 1 Million haben wir nicht, aber 10.000 können wir locker machen als Verband, also als Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von angeblich paranormalen Ereignissen.
Aber die 10.000 liegen auch noch rum.
Genau, die liegen noch rum, aber es ist sehr interessant, mit den Menschen zu sprechen. Also über die Jahre haben wir, glaube ich, alle sehr viel davon gelernt, weil viele von den Menschen bereiten sich auch vor. Wir wollen nicht, dass sie sich blamieren. Die werden nicht vorgeführt und kriegen eine Anleitung, wie sie zu Hause doppelt verblindet das testen können. Das Interessante ist, die machen es nicht. Also die Leute machen es nicht, obwohl wir ihnen die Prüfmethode an die Hand geben. Und das ist, glaube ich, sehr menschlich. Glaube siegt oft sehr, 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 sehr oft über Wissen. Und wenn die Menschen etwas unbedingt glauben wollen, dann kann auch der härteste naturwissenschaftliche Beweis sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Und dann braucht man auch nicht weitermachen.
Sie wollen das Wunder einfach behalten, ne? Marc Benecke, leider können wir einander nicht sehen. Sie sind uns nur zugeschaltet. Sie sind bekannt dafür, habe ich gehört, dass Sie Interviewpartnern gerne mal ein Tierchen aus Ihrer Sammlung mitbringen. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, was hätten Sie denn für mich ausgesucht? Was wäre mir hier über den Tisch entgegengekrabbelt, wenn Sie da
sind? Also ich lasse Sie natürlich nicht einfach so rumkrabbeln und erschreck auch niemanden. Aber wir haben oft in einer Dose auf Tour, haben wir zwei Fauchschaben dabei, zwei Weibchen, damit die sich nicht zanken. Die Männchen zanken nachts immer. Und dann ist das im Hotel immer immer zu viel los. Und die kann man angucken, die sehen aus wie schön poliertes Holz. Die beißen nicht, die stinken nicht, die stechen nicht, die fauchen halt nur. Und dann würden die also jetzt gerade über den Tisch kriechen oder auf ihrer Hand sitzen. Und die mögen Wärme, also die sitzen sehr gerne in der Hand. Wenn man die zumacht, noch gerne, weil sie es dunkel mögen. Und dann würden die mit ihren kleinen Antennen einfach so ein bisschen tasten und hervorgucken. Und dann würden sie vielleicht, wenn sie vorher mal gedacht haben, ach, die sind bestimmt glitschig oder stechen oder stinken oder hüpfen, nichts davon machen die, dann würden sie vielleicht sagen, aha, ist ja, die sehen auch noch schön aus. Jetzt bin ich ein bisschen mehr im Einklang mit der Natur und mit mir und vielleicht ein Stückchen glücklicher.
Und irgendwann wäre ich dann mit dem Tierchen per Du. Also das mit der Fauchschabe müssen wir irgendwann nochmal nachholen, Herr Benecke.
Ja, machen wir.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Haben Sie Dank, hat Spaß gemacht.
Ich habe zu danken. Tschö.
Und das Tschö kam von Marc Benecke, der Kriminalbiologe, war unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, das Sie schon einmal hören konnten, und zwar im August 2017. Wir haben es noch einmal wiederholt. Ich bin Ulrike Timm, haben Sie noch einen schönen Tag und tschüss.